Welcome to my G spot.
Hallo liebe Leute, ich bin Stefanie Giesinger und wir befinden uns in meinem wunderschönen, haarigen G-Spot. Wieso der haarig ist, könnt ihr auf Bildern sehen und auf YouTube, denn da gibt es den Podcast auch als Videoformat. Ich habe mich entschieden, den G-Spot ins Leben zu rufen, weil es mein allerliebster Ort auf der Welt sein soll, wo ich über alles sprechen kann, was mich und sicherlich euch auch beschäftigt. Und das tue ich nicht alleine, sondern unter anderem mit Gästinnen, die in der Öffentlichkeit stehen, Freundinnen von mir, Expertinnen, alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen können, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass alle sich hier wohlfühlen können. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Ich scrolle durch das Internet und stoße auf ein Video aus 2019. Indem ich gefragt werde, wie gehst du mit Negativen in deinem Leben um? Meine Antwort, ich sehe Herausforderungen als Geschenke. Ich kann mich jetzt steigern, ich kann jetzt größer werden, ich kann mich jetzt selbst finden. Ich denke immer, es ist entweder ein Learning oder ein Blessing. Ich wirke so unglaublich widerstandsfähig in dem Video und frage mich, ob ich das wirklich bin. In den vielen dunklen Stunden meines Lebens fiel es mir schwer, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Häufig war ich sogar davon überzeugt, dass meine Trauer und der Schmerz nie mehr nachlassen werden und die Ohnmacht nur größer wird. Trotzdem empfinde ich mich als einen resilienten Menschen. Ich nehme wahr, wie ich durch jeden Rückschlag früher oder später stärker werde, mich der Gegenwind robuster wachsen lässt. Ich merke auch, wie ich immer mehr lerne, Situationen zu akzeptieren, Zustände, die nicht zu ändern sind, anzunehmen, die Vergangenheit vergangen sein zu lassen und bei Veränderungen loszulassen. Ich gewinne durch mein erlebtes Mut. Damit komme ich aus der passiven in die aktive Rolle und übernehme Verantwortung. Vielleicht bin ich auch widerstandsfähiger geworden, weil ich unterschiedliche Aktivitäten als Werkzeug nutze, um an meiner inneren und äußeren Stärke zu arbeiten. Vielleicht wurde ich aber auch durch Achtsamkeit resilienter. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus allem, denn Studien haben gezeigt, dass Resilienz teilweise erlernbar ist und durch verschiedene Faktoren wie die Fähigkeit zur Selbstreflexion, problemorientierte Bewältigungsstrategien und soziale Unterstützung gefördert werden kann. Ich bewundere an vielen Menschen, wie sie Herausforderungen konstruktiv begegnen und auch aus Rückschlägen lernen. Vor allem bewundere ich diejenigen, die sich damit für eine bessere Welt einsetzen. Der tägliche Mut und die Stärke, die man aufbringen muss, trotz Widerständen und Rückschlägen weiterzumachen, ist für mich super inspirierend. Deswegen möchte ich heute mit einer Frau über Resilienz sprechen, die ich sehr schätze. Unter anderem, weil sie auf mich unglaublich widerstandsfähig wirkt, während sie für unsere Zukunft kämpft. Luisa Neubauer ist Aktivistin, Publizistin und Podcasterin. Unermüdlich setzt sie sich für den Klimaschutz, eine funktionierende Demokratie und ein respektvolles Miteinander ein. Sie hat schon mehrere Bücher geschrieben, ist eine der bekanntesten Sprecherinnen für Fridays for Future Deutschland und ist auf der Straße und im Netz ständig und mit vollem Einsatz aktiv. Dafür bekommt sie von vielen Seiten Lob, aber auch sehr viel Kritik, oft sogar Hass. Wie sie mit dem Druck umgeht, weitere große Ziele verfolgt und trotz allem widerstandsfähig bleibt und ihre Hoffnung nicht verliert, das besprechen wir heute. Willkommen, Luisa.
Hi.
Ich freue mich voll, dass du da bist.
Oder?
Ja.
Ich auch.
Im flauschigen G-Spot.
Ja, so viel gehört, so viel gesehen.
Ja. Wie geht es dir?
Gut. Mhm. Ja, es geht mir wirklich gut. Und dir?
Voll schön, das freut mich. Mir geht es auch echt irgendwie so gut wie schon lange nicht mehr. Und das kann ich gerade total genießen. Normalerweise in solchen Phasen, wo es mir richtig gut geht, hatte ich immer auch so Angst, kommt bald wieder der Fall. Mhm. Und ich habe jetzt irgendwie auch gelernt, das zu genießen, dass es mir gerade gut geht. Und wenn irgendwann wieder ein Fall kommen sollte, dann kommt er halt.
Schön. Ja. Auch achtsam, ne?
Irgendwie so schon.
Diese Endlichkeit von auch guten Zeiten anzuerkennen und zu umarmen und zu wissen, dass das Schönste, was ich diesem Moment gerade geben kann oder dieser Zeit, ist es wahrzunehmen, ne?
Und sie wertzuschätzen.
Ja, es gibt auch dieses Zitat, was ich so schön finde. Was ist Glück? Merken, wenn es schön ist.
Oh.
Ja. So klingst du gerade.
Ja, okay, das sprengt jetzt natürlich voll den Rahmen, aber ich habe gestern mit meinen Freundinnen darüber gesprochen. Wir haben so ein Kartenspiel gespielt, We're Not Really Strangers, und ich habe die Frage bekommen, was ist Happiness für dich? Und dann habe ich drüber nachgedacht und ich habe gemerkt, es ist eigentlich ein Moment, an dem ich nichts verändern möchte. Und das spiegelt das ja auch so ein bisschen wieder.
Ja, genau das.
That's Happiness. Okay, ich habe ein kleines Spiel vorbereitet.
Oh.
Um dich besser kennenzulernen und damit wir uns noch ein bisschen warm quatschen können. Das ist ein Entweder-Oder-Spiel.
Okay.
Nie wieder große Träume oder nie wieder kleine Wunder?
Oh.
Ich weiß.
Gutes Spiel. Gemeine Frage. wow. Kleine Wunder, große Träume. Ich glaube, ich nehme die kleinen Wunder. Vielleicht, aber ich probiere es auch zu hacken gerade im Kopf. Ich denke, wenn ich viele kleine Wunder erlebe, dann träume ich ja doch groß oder so. Oder? Was denkst du?
Ja, ich glaube, so kleine Wunder einfach along the way, also auf dem Weg, sind ja motivierend, meiner Meinung nach. Und nicht, wenn man super lang auf ein Ziel hinarbeitet und dann passiert was Großes. Ich habe auch so das Gefühl, wenn man endlich so ein Ziel erreicht hat, was man ganz lange verfolgt, das ist so ein bisschen so, oh, wirklich? Das war's jetzt?
Aber da würde ich hinterfragen, ob das Ziel dann richtig gesteckt war. Weil das, ich habe manchmal das Gefühl, diese leichte Enttäuschung, die man erlebt, wenn man irgendwas erreicht, was man lange erreichen wollte, kommt auch daher, dass man den Punkt verpasst hat, an dem man von diesem Ziel hätte loslassen müssen. Weil es vielleicht sozusagen aus einer Zeit kam, in der man sich was anderes vorgestellt hat, in der man ein anderer Mensch war. Und dann sich angefangen hat, Träume zu setzen. Man hat sich selbst aber verändert, aber seine Träume nicht angepasst.
Oh Gott, stimmt. Also sollte man schon öfter mal hinterfragen, welche Ziele man gerade verfolgt.
Und wie toll auch dann so die Gelassenheit zu haben, sich von Zielen zu verabschieden, die man hatte aus in anderen Welten oder in anderen Zeiten. Und sich nochmal, genau, zu trauen, dann auch goodbye zu sagen.
Stimmt. Nie wieder meditieren oder nie wieder vor Publikum sprechen?
Ui. Klingt hart, aber ich glaube, wenn man Meditation wirklich groß fasst und Meditation als auch ein Zustand und eine Praxis, aber auch irgendwie so eine Art Lebensmodus begreift, dann würde ich denken, vor großem Publikum zu sprechen, langfristig, ohne zu meditieren, glaube ich, würde nicht gehen für mich. Das heißt, offensichtlich Meditation, obwohl es für meinen Job sehr kontraproduktiv ist, weil wir brauchen große Massen und wir brauchen große Momente und so.
Das heißt, du ziehst definitiv auch viel Stärke, um vor einem Publikum zu sprechen, aus dem Meditieren.
Ja, natürlich. Was ist denn letztendlich? Sprechen vor dem Publikum ist ja, egal ob man das jetzt irgendwie, ne, ich halte einen Vortrag vor meiner Klasse, also das Publikum ist ja immer relativ.
Ja.
Oder ich spreche auf einer großen Demo oder in einer Arena oder was auch immer, da zu sprechen. Das heißt ja auch, man gibt etwas den Menschen, was im Zweifel mehr ist, als was man eigentlich hat. Also man, ne, finde ich Talkshows sind ein gutes Beispiel. Wenn ich in eine Talkshow gehe und ich komme raus, dann fühle ich mich manchmal so ein bisschen körperlich, als hätte ich meinen Arm da gelassen. Weil man gibt etwas, bei dem man in dem Augenblick sozusagen weiß, das ist jetzt notwendig, das ist gebraucht, aber man geht ja auch über sich hinaus, so im ganz, ja, ich würde sagen physischen fast. Und das muss ja irgendwo dann wieder nachwachsen und heilen und aufgebaut und sozusagen so, ja, aufgefüllt werden. Das ist einerseits, ne, diese Anstrengung muss ich danach irgendwie erholen. Das ist ja auch etwas. Ich gehe über mich hinaus. Aber ich glaube, es gibt auch noch so eine andere Ebene dazu, dass man etwas in die Welt setzt von sich und sich für den Moment verwundbar macht, sich irgendwie anders zeigt. Zumindest wenn man es ehrlich macht und wenn man es nicht irgendwie einfach auf Autopilot macht. Und um das irgendwie dauerhaft machen zu müssen, das wäre jetzt meine Erfahrung, braucht man Momente, wo man wieder ganz doll bei sich ist. Also wo man nicht da draußen irgendwo im Publikum in der Welt ist, sondern ganz tief bei sich drin und auch bei sich dann seine eigene Stärke findet. Ich glaube ehrlicherweise auch, um dieser Verlockung zu widerstehen, sich abhängig zu machen von Applaus und von Publikum und von Zuspruch und von Lob.
Da legst du gerade deinen Finger in meine Wunde.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Kennst du sicher. Also, ne, dass man dann auf einmal so eine fast wie so eine Art so Addiction entwickelt zu Lob. Und ich weiß ich nicht, da gibt es bestimmt tausend Wege, damit umzugehen. Und der, den ich für mich gefunden habe, ist meine, sozusagen das, was ich brauche, das, was ich brauche, um meine Arbeit machen zu können, eben nicht da draußen zu suchen, sondern in mir zu finden.
Voll schön.
Oder?
Du bist so weise. When did that happen? How did that happen? Aber okay. Nee, wirklich, wow. Ich schmelze dahin.
Nie wieder stark sein oder nie wieder schwach sein?
Also entweder übersehe ich da an der Frage was oder ich würde sagen, naja, wenn ich die Wahl habe. Also was ist denn Schwäche in diesem Fall? Ist Schwäche Verletzlichkeit? Dann denke ich so, that's boring, sich irgendwie so diese magische dicke Haut wachsen zu lassen und sich dann aber irgendwie vor allem nicht mehr berühren zu lassen von der Welt oder von Menschen, dass sie einfach ein trostloses Dasein. Das will ich nicht. Aber wenn Schwäche heißt, so unausgeschlafen sein, moody sein, keine Ahnung, irgendwie was auch immer, anxious zu sein, wenn ich darauf verzichten könnte, so I take it.
Ja.
So, du?
Same. Also die Frage ist frei interpretierbar von dir und ich schließe mich dir an. Ich würde das auch. Also an sich wäre es jetzt schön zu sagen, Schwäche ist genauso wichtig wie Stärke, ist sie auch. Aber wenn ich die Wahl habe, jeden Tag stark zu sein und zu denken so, I'm a motherfucking queen, das nehme ich natürlich. Alles fühlen oder nichts mehr fühlen?
Oh, harte Frage. Ja, natürlich dann letztendlich alles fühlen. Aber dann müssen wir die Meditation aber auf 1000 hochdrehen.
Oh ja.
Dann brauchen wir auch die Stärke. Also ich würde sagen, ist natürlich anstrengend. Und gleichzeitig, also das hat sicherlich auch viel mit dem Patriarchat zu tun, dass Gefühle und das Empfindsamsein irgendwie also eine Schwäche ausgelegt wird. Und ich spreche ganz viel mit Menschen, die jetzt im Kontext von der Klimakrise sagen, oh, was mache ich? Jetzt habe ich irgendwie so Climate Anxiety. Also mir macht das alles so viel Angst. Wie gehe ich damit um? Und das wird als so ganz eindimensionales, negatives Merkmal ausgelegt. So, das ist eine Schwäche von mir. Und ich denke, wow, in der Zeit, in der wir eigentlich reintrainiert werden in so eine Art globale Apathie, also so konsumier die Welt, aber guck nicht genau hin, was da überall passiert und irgendwie lern die Leute kennen, aber lern nicht deren Schicksale kennen. Das ist ja eigentlich so ein Modus,
ein halbes
der
Blindsein.
Ja, genau, der ist sozusagen so ein Modus von so einem Extraktivismus auf dem globalen Level. In dieser Zeit denke ich, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ey, ich bin so fertig, weil ich lese die Nachrichten und ich gucke irgendwie in die Welt und ich sehe, was da passiert und es berührt mich so und es macht mich so fertig, dann denke ich erstmal, wie toll. Der Zustand soll ja nicht ewig anhalten, aber sich erstmal berühren zu lassen von der Welt, das ist etwas, was wir so dringend brauchen. Und was erstmal heißt, was auch erstmal ein Akt des Widerstandes ist, sich eben nicht abzukapseln und sich in sich zurückzuziehen und irgendwie so eine Egalhaltung zu Menschen und deren Zukunft und Leben zu entwickeln, die ja irgendwie unsere Schwestern sein könnten. Und das heißt, ich würde denken, für den Moment zumindest ist auch so dieses große Fühlen über die Welt oder aber eben auch im Privaten und so. Das Patriarchat will uns sagen, ist irgendwie eine weibliche Schwäche oder es ist irgendwie so ein Heulsusen-Problem. Und ich würde eher denken, auch daraus spricht ja ganz, ganz viel Stärke und Zugewandtheit und Warmes.
Ja, ich gebe dir vollkommen recht und ich finde, das passt ganz gut zu dem Thema, das wir heute auch besprechen, Widerstandsfähigkeit bzw. Resilienz. Man muss ja erstmal etwas wahrnehmen können, um etwas verändern zu wollen. Und ich glaube, ganz viele wollen eben gar nichts mehr spüren und werden dadurch so super hart. Und das bringt aber auch eine Art, ja, fast schon Ohnmächtigkeit mit sich, weil du funktionierst einfach in der Struktur, die eben auch schon da ist. Und um etwas zu verändern, musst du ja etwas fühlen. Und desto mehr man fühlt, desto mehr kann man auch verändern?
Ja, ich glaube, es gibt da schon auf jeden Fall so Punkte, an dem ich denke, dann ist es auch okay, sich nicht reinzusteigern, der Sache wegen. Also, ne, du hast nicht mehr Recht, weil du mehr fühlst oder so. Und du hast nicht irgendwie das bessere Argument zu halt, weil du dort irgendwie empfindsamer bist. Da muss man, glaube ich, zwischen Gefühlen und Strategien und Gefühlen und Argumenten, aber auch Gefühlen und Rechten unterscheiden.
Stimmt.
Weil du dich besonders ungerecht behandelt fühlst. Und was auch immer für eine Situation heißt, das nicht, dass das irgendwie, ne, sozusagen rein formal immer so ist. Das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, Abstraktionsfähigkeit. Aber erstmal so Bauchgefühle, das ist ja schon was Mächtiges und das ist schon ganz lange was Mächtiges. Erstmal sagt uns ja so ein Unwohlsein, hier läuft was falsch.
Stimmt.
Und mit Blick auf die Welt würde ich sagen, ja, es läuft ja auch was falsch. Und das ist super, das erstmal anzuerkennen und in dem Augenblick auf sich zu hören und das wahrzunehmen. Und dann ist aber die Frage, was macht man draus? Und da, glaube ich, gibt es noch ganz viel zu erkunden, weil richtig gute Antworten haben wir bisher nicht. Aber sozusagen die Optionen, ich gehe komplett auf in meinen Gefühlen und gebe mich dem so hin und sagen, ne, bilde mir ein, hätte ich schon was getan in der Welt, das geht nicht auf.
Ja.
Andererseits zu sagen, ich trainiere mich darauf hin, weniger zu fühlen, das heißt aber irgendwie auch weniger, um mich herum wahrzunehmen, halte ich auch nicht so viel von.
Also du setzt dich vehement für Themen ein, sprichst auf Demos, bist online aktiv und setzt Körper und Geist ein, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das führt bei ganz vielen zu Dankbarkeit, bei anderen aber auch zu Hass. Und mich interessiert, wie du damit umgehst. Meine erste Frage ist, ab wann wusstest du, dass du Aktivistin wirst? Gab es da so einen auslösenden Punkt in deinem Leben?
Nee. Es gab, der Punkt, an dem ich Aktivistin war, war als die Zeitung das erste Mal gesagt hat, das ist Luisa Neubauer und sie ist Klimaaktivistin. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass als ich angefangen habe, mich so zu engagieren, mich so einzusetzen, wie ich das jetzt tue, da war das einfach nicht so sehr ein Ding in meiner Welt, dass Leute Aktivistin waren.
Wann war das denn?
2017 so. Und es gab schon immer Aktivistinnen, das will ich gar nicht sagen, das will ich gar nicht unsichtbar machen, aber in so meinem Umfeld, ich habe studiert, ich hatte ein Stipendium, ich habe mich irgendwie ehrenamtlich engagiert und das war, da wurde so ein bisschen so ein Einsatz für die Welt, wurde so dargestellt als, naja, so ein bisschen wie so Charity-Arbeit. Da war man irgendwie engagiert. Und dieses Label Aktivistin, das kam mir so groß und so radikal vor, ich dachte auch, das kann ich ja gar nicht, das kann ja nicht meins sein, weil da muss ich ja die ganze Zeit in irgendeinem Baumhaus sein oder was auch immer machen, aber ich bin doch hier, ich habe damals angefangen, so mit anderen zusammen an meiner Uni mich dafür einzusetzen, dass die Kapitalanlagen der Uni aus Kohle und Gas rausgezogen werden. Also große Unis, aber auch Städte oder Kirchen, die haben ja in der Regel große Kapitalanlagen. Und die Frage ist, ne, wo sind die investiert? Sind die in Kohle, Öl und Gas und anderen fossilen Kram investiert oder eben in erneuerbare und nachhaltige Branchen? Und dieser Kampf dafür, diese Kapitalanlagen rauszuziehen, das heißt Divestment, also das Gegenteil von Investment. So, und das war ein total ökonomischer Ansatz, weil wir haben gedacht, wenn alle großen Fonds, das ist auch die Bewegung dahinter, wenn alle großen Fonds, Kirchen, Rentenfonds, so ihr Geld rausziehen aus der fossilen Wirtschaft, dann geht da ja das Geld aus. Und deswegen, das ist auch eine wahnsinnig erfolgreiche Bewegung weltweit, wo ganz, ganz viele mitmachen. Und das war damals so mein Ding, das hieß aber nicht, ich war im Baumhaus, sondern ich habe dann mit der Uni-Präsidentin gesprochen und wir haben Infoabende gemacht und ich habe Flyer geschrieben und wir haben wochenlang einen kleinen Sticker designt, der erklären sollte, was denn Divestment ist. Und dann haben wir diesen Sticker aufgeklebt, also wie das halt so ist, ne? Und dann dachte ich, Aktivistin, um Gottes Willen, das war auch gar nicht ein Ziel von mir, Aktivistin zu sein. Ich wollte Journalistin werden oder Autorin vielleicht. Genau, so war das.
Kannst du uns mal durch einen Tag nehmen? Also was machst du so on a daily basis? Ich hasse diese Frage, selbst wenn sie mir gestellt wird, weil ich bin so, ich habe keinen Alltag. Jeder Tag ist so anders, aber ich hoffe, du hast sie nicht.
Ich würde es voll gerne von dir hören. Aber ich glaube auch, weil wahrscheinlich bei mir auch, bei dir glaube ich, hier haben Leute ein ganz crazy Glamour-Gefühl davon, so.
Ja, ich werde aufgeweckt von jemandem, sie reibt mir über den Rücken und dann bekomme ich gleich ein Make-up. Jemand kommt mit der Zahnbürste und bürstet mir die Zähne.
Ein kleines Detox-Getränk morgens, genau. Und dann wirst du irgendwie zu einem Set getragen. Okay, alles klar, genau so. Das ist
That's my life.
Bitches. Ich sage nicht in der richtigen Reihenfolge, aber ich zähle mal auf, was ich mache. In der Regel habe ich an so einem ganz durchschnittlichen Tag bin ich auf irgendeiner Veranstaltung, auf einer Demo, auf einem Podium, in einer Sendung, spreche irgendwo vor Leuten oder bin in der Schule oder an der Uni, also irgendwas Öffentliches. Das ist oft ein Element. An einem normalen Tag schreibe ich oder arbeite ich an Büchern, die ich gerade schreibe. Das heißt, manchmal alleine, manchmal in der Gruppe. In der Regel gebe ich Interviews oder ein, sozusagen mache irgendwas, reagiere auf was gerade in der Politik passiert. In einem normalen Tag habe ich relativ, also ich würde sagen, mindestens so 3-4 Stunden jeden Tag, wahrscheinlich ein bisschen mehr, bin ich in Besprechungen mit ganz vielen verschiedenen Runden, bespreche alle möglichen Dinge, die wir eben gerade machen. An einem durchschnittlichen Tag gibt es mindestens 2,5 Notfälle von Sachen, die total problematisch schiefgelaufen sind, Emergency-Sachen, politisch, in der Bewegung, in der Welt, irgendwo, wo irgendwas gefixt werden muss. An einem durchschnittlichen Tag, was sehr schön ist, treffe ich eine Person, die ich noch nicht kannte oder die ich nicht gut kannte, weil ich auf einer Veranstaltung bin und ich sehe, da ist jemand, dann trifft man sich nochmal und bespricht sich oder weil mir irgendwer schreibt oder so. Oder mittlerweile, das ist auch eine sehr charmante Entwicklung, wenn so Klimaminister aus anderen Ländern kommen und sie kommen dann nach Berlin und wollen irgendwie verstehen, wie wir hier Klimapolitik machen, dann schreiben die und sagen, oh, können wir uns mal treffen. Oder aber auch irgendwie mit Künstlerinnen und Künstlern, also so in die Richtung. An einem durchschnittlichen Tag mache ich natürlich, lese ich relativ, ne, so Aktuelles, aber auch so Grundsatzsachen. Ja, und dann finden die ganz anderen Sachen statt. Dann an einem durchschnittlichen Tag, Gott sei Dank, kann ich zumindest ein kleines Bierchen oder einen Tee oder einen Kaffee oder irgendwas trinken mit einer Person, die mir wichtig ist. Und gehe laufen und meditiere. Und
jeden Tag?
Wenn es,
nein. Ja. Du gehst jeden Tag laufen und meditierst jeden Tag?
Ja, fast, ja. Also mit dem Laufen fast jeden und mit, ja, aber sonst ja eigentlich schon.
Voll gut.
Ja, damit die anderen ganz anderen Sachen erledigt werden können. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen. Und dann bin ich, in der Regel bin ich halt an diesem Tag noch irgendwann im Zug, weil ich von A nach B oder so fahre und oder irgendwo zurückkomme.
Voll spannend. Aber es klingt auf jeden Fall so, als ob, und das ist tatsächlich so, sehr viel von dir, wird von dir verlangt.
Ja, das ist ganz interessant. Ich probiere es ein bisschen zu ändern, aber genau genommen, ich glaube, die ehrliche Geschichte zu meinem Tagesablauf wäre, eigentlich verbringe ich oder bin ich jeden Tag dabei, meinen Terminkalender zu überlisten. Weil ich weiß, in dem Terminkalender stehen Termine für oder Sachen, die ungefähr, wenn ich sie alle in voller Länge machen würde, 15 oder 20 Stunden brauchen würden. Das heißt, ich überliste meinen Terminkalender, sozusagen lege Sachen klug, bin da.
Prioritätenliste sozusagen.
Sehr rational, ja. Und das ist ja aber natürlich auch ein Privileg von meinem Job, dass ich natürlich, wenn das eine, keine Ahnung, Stunde Konferenz ist, aber ich weiß, ich kann eine halbe Stunde reingehen, ich mache die Sachen, dann kann ich noch eine andere Konferenz machen, die parallel passiert und so.
Gibt es Menschen, die dich auch entlasten, dir helfen?
Ja, das ist ja, ich bin in einer riesen Bewegung und das heißt, wir sind ja ganz viele Menschen, die die Sachen zusammen machen. Und das heißt, wenn ich irgendwo nicht bin, dann weiß ich, da ist jemand anders. Das heißt, das ist, glaube ich, auch etwas, was mir ganz, ganz, ganz viel Gelassenheit gibt, die man vielleicht gar nicht so richtig erwartet, weil Leute denken, oh mein Gott, how do you do it all day, every day? Und ich denke so, naja, ist einfach ein riesen Team von Leuten.
Ja, ich glaube, Mitstreiterinnen sind super wichtig und ich frage mich, könntest du überhaupt deinen Job machen ohne deine Mitstreiterinnen?
Nee, vor allem gäbe es den Job nicht ohne Mitstreiterin. Also das ist einfach der große Unterschied und das macht mich sehr demütig und das gibt aber auch, ist auch genau richtig, das, was wir machen, ist ein kollektives Projekt und dazu zähle ich ja nicht nur Leute, die sich jetzt irgendwie bei Fridays for Future engagieren, sondern Leute, die im weitesten Sinne irgendwas machen für ökologische Gerechtigkeit, für damit Menschen zusammenkommen, damit Menschen sich und die Welt besser verstehen. Das ist ja alles, zielt ja alles darauf ein.
Ja.
Unter ganz vielen Berufsbezeichnungen, ganz vielen Labels und ganz vielen Generationen. Und das ist, wirkt ja alles zusammen. Und in gewisser Weise ist ja mein Ziel, dass Leute sozusagen die Ideen und die das Ringen um eine gerechte und sichere Welt vorantreiben, ohne zu wissen, sozusagen, oder ohne dass da dann Fridays for Future draufklebt, sondern diese Verselbstständigung. Genau.
Was denkst du, sind die schwersten Elemente in deinem Job? Sind das die Niederlagen?
Nö. Das ist ja ein Teil von der, also ein Teil der Klimageschichte, die wir schreiben, ist ja zu wissen, wir hängen uns rein für eine Sache, bei der wir ganz, ganz viel verlieren werden. Und das heißt nicht, dieses Bewusstsein darüber heißt nicht, dass wir uns nicht reinhängen. Ich glaube nur, wir müssen da im Sinne dessen verändern, wo wir unsere Hoffnung herziehen. Hoffnung kann dann nicht am Ende des Weges liegen. Hoffnung kann dann nicht sein, dass wir denken, oh, irgendwann erreichen wir das und dann wird es hier alles irgendwie eine Bullabü-Welt. sondern Hoffnung muss deswegen in dem liegen, was ich heute in diesem Tag mache. Und ich muss am Ende des Tages wissen, ganz egal, was am Ende des Weges passiert, heute war ein Tag, da habe ich das Richtige gemacht, da habe ich gute Sachen gemacht und da ging es mir gut. Deswegen sind die Niederlagen, das ist ein Teil davon. Und wir wissen, dass sie kommen und dann wissen wir, wie wir damit umgehen. Das Schwerste ist, glaube ich, oder anders, ich bin ja auch eine Projektionsfläche für, wie geht's der Welt, wie geht's der Klimabewegung, wie geht's Greta, also alles möglich. Alles kommt irgendwie zusammen und Leute gucken mich an und haben dann ganz viele Erwartungen an das, was ich sage und mache, aber auch an das, was ich so fühle und repräsentiere. Und ich habe da lange mit gehadert, dass wenn mich Menschen treffen und die mich fragen, wie geht's dir? Und ich genauso, wie ich dir jetzt gesagt habe, sage, ey, mir geht's gut. Leute dann denken, oh, dann kann es ja nicht so schlimm sein mit dem Klima. Weil die Erwartung an meine Gefühlswelt sozusagen so politisiert wurde. Also es muss mir eigentlich sehr, sehr schlecht gehen, weil es der Welt schlecht geht. Mir muss es aber eigentlich auch immer gut gehen, weil ich bin ja irgendwie ein junger Mensch.
Und du bist die Kämpferin.
Ich muss wütend sein und ich muss laut sein und ich muss ganz viel irgendwie an Energie in jeden Raum reintragen, weil ich bin ja eine richtige Aktivistin. Ich muss immer ein bisschen rebellisch sein, gleichzeitig aber bitte auch nicht zu rebellisch. Ich muss ja auch die ganzen Fachbegriffe, das ganze Sachwissen in mir haben. Ich muss eigentlich ein wandelndes Lexikon sein. Gleichzeitig darf es ja nicht zu moralisch werden, also bloß Fachwissen, aber keine Moral. Es darf ein bisschen Pathos muss im Raum sein, aber bloß nicht zu viel, dass sich jemand irgendwie unwohl fühlt. Es muss immer sehr viel sein, weil das ist ja Bewegung, aber bloß nicht zu viel, weil das würde ja bedeuten, wir nehmen zu viel Raum ein, aber auch nicht zu wenig, weil das würde ja bedeuten, dass wir anscheinend mit der Klimakrise doch kein großes Problem haben. Wir müssen wahnsinnig höflich sein, weil wir wollen ja ganz weit kommen und wir müssen mit den richtigen Leuten sprechen, aber eigentlich wird auch erwartet, dass wir so ein bisschen rotzig sind, weil wir sind ja irgendwie auf der Widerstandsfront. Und das alles.
Boah, Luisa, ich kann nicht mehr atmen.
Ja, und dann, ne, dann stehe ich in so einem großen Raum und denke, und jetzt? Und ich gehe auf ein Podium und ich denke, und jetzt? Und ich treffe einen Kanzler oder eine Kanzlerin und denke, okay, und jetzt? Und dann gucke ich mich um und denke, an wem kann ich mir so ein Beispiel nehmen? Und ich stelle fest, da sind natürlich wahnsinnig viele tolle Leute da draußen, die ähnliche Sachen machen und die großartige Dinge erreicht haben, aber so richtig in Deutschland zum Beispiel zu wissen, wer hat das vor mir gemacht, wüsste ich so, dann so richtig gab es das bisher in dem Sinne nicht. Das heißt, das genau, das hat mir, glaube ich, das war lange schwierig. Das war, hat mich, glaube ich, sehr oft in so Momente gebracht, in dem ich mich selbst gefragt habe, darf ich das jetzt? Also, dass die Gesellschaft und die Öffentlichkeit immer fragt an die Aktivisten gerichtet, dürfen die das? Das wollen wir ja. Wir wollen ja genau diese großen Fragen aufwerfen. Dürfen die das? Dürfen die so protestieren? Dürfen die diese Forderung haben? Weil das heißt ja auch, aus dieser Frage wächst ja im besten Fall ein Diskurs. Weil ich habe irgendwann angefangen, diese Frage für mich zu übernehmen. Und ich mich dann selbst zu fragen, wenn ich auf einer großen Bühne stand und Witze gemacht habe, und habe ich danach gedacht, so, darf ich das? Wenn ich jetzt Witze mache, dann so. Und dann weiß ich nicht, war ich in irgendeiner Sendung und war total wütend, weil irgendwas richtig Schlimmes war. Und ich bin rausgegangen und dachte, ich durfte dich jetzt gerade so. Also, ne?
Und aber eine Luisa hat mehrere Facetten.
Genau,
und das ist nicht nur die eine Wunsch-Luisa. Du bist halt ein Mensch.
Ja, und ich glaube, das ist vielleicht der schöne Twist dazu, nach sehr vielem Ringen und nach der Frage, wie um alles in der Welt soll ich denn das, was die ganzen Erwartungen an mich und aber mich ja auch repräsentieren für ganz viele andere, was an uns gestellt wird. Wie soll man das unter einen Hut bringen? Habe ich so ein bisschen mich davon befreit, anzunehmen, dass ich das alles sein kann. Ich kann nicht die Aktivistin sein, die wir ganz dringend brauchen, die wütend und laut und angenervt durch den Tag läuft. Manchmal bin ich das, aber oft bin ich es nicht. Aber irgendwo anders läuft so eine Aktivistin rum und die ist das dann. Und ich bin nicht die Aktivistin, die ganz in dem Bürokratensprech, Technokratensprech, 1:1 die Sachen runterrattert, so dass irgendwelche Bürokraten, Technokraten das alles 1:1 widerspiegeln.
Ja.
Manchmal mache ich das, aber oft mache ich es nicht. Und und ich habe festgestellt, ich bin die Aktivistin, die ich bin, und ich habe angefangen, mehr Witze zu machen und Sachen abzusagen, von denen ich dachte, da kann ich nicht ich sein, und dann ist es Quatsch. Und ich glaube, nochmal ganz anders eine Freude darin gefunden, mit Erwartungen zu brechen.
Voll schön. Ich glaube, das können sehr viele Menschen auch auf das eigene Leben projizieren, weil es werden schon allein von gesellschaftlichen Normen oder Familien, FreundInnen immer irgendwie eine Erwartungshaltung, die wird immer da sein.
Ja, genau. Und die Erwartungshaltung, das ist ja interessant, sagt ja in der Regel sehr viel mehr über den Menschen aus, der diese Erwartung hat, als über dich. Und Menschen sehen sich nach bestimmten Personen, ob es in Beziehung ist oder in der Öffentlichkeit oder einer Klimabewegung. Und dann baut sich eine Erwartung auf, dass man jetzt genau diese Person zu sein hat.
Ja.
Und ich denke, that's beautiful, let's talk about it. Aber sagen, das ist keine Arbeitsanweisung.
Ja. Machst du dir selbst viel Druck, große Weltprobleme zu lösen?
Klar, Gott, hoffentlich machen wir das alle. Also nicht alleine, aber in Summe müssen wir es ja machen. Irgendwie, also das können ja nur Menschen, die Weltprobleme lösen. Hm. Und genauso wie Weltprobleme auch nicht von einer Person entstanden, also geschaffen wurden, werden wir sie auch nicht einzeln lösen, aber zusammen auf jeden Fall.
Und wie gehst du dann mit Stress um? Also du hast schon gesagt, du meditierst, du gehst laufen, du passt auf, dass immer noch auch eine private Luisa da sein kann. Was hilft dir in so Stresssituationen?
Naja, da gibt's ja diese ganzen Stresspraktiken, die alle gut und sinnvoll sind. Was mich stört an auch so einem Stressdiskurs, ist, dass Stress oft zu einem Privatproblem gemacht wird. Ne? Also du hast Stress, aus was auch immer für Gründen, und jetzt musst du losziehen und du musst bitte jetzt einen Stressworkshop machen und meditieren und ein bisschen auf deine Ernährung achten und dein persönliches Umfeld irgendwie wertschätzen, aber auch irgendwie wahnsinnig viel Zeit für dich haben. Und was dann oft so hinten rüberfällt, ist die Feststellung, naja, und dann müssen wir eben die Umstände verändern und die Verhältnisse verändern, die solch einen Stress auf die Natur, aufs Klima und auf die Gesellschaft und auf die Menschen auslösen.
Ja.
Und das heißt, wenn ich Stress habe, dann mache ich die Sachen, die ich machen muss, damit mein persönlicher Stress mich nicht irgendwie krank macht oder so. Und I'm fine with that, I do it. Und dann vor allem denke ich darüber nach, was wir machen müssen, gesellschaftlich. Und das ist ja letztendlich Teil von dieser toxischen Beziehung, die wir zur Welt haben.
Ja.
Dass sie die Welt stresst, dass sie uns stresst, dass sie Menschen krank macht. Auf allen verworrenen Arten und Weisen. Und ich glaube, Stress, den Leute empfinden, ist ein sehr guter Ausgangspunkt, um auf irgendeine Art und Weise Aktivistin zu werden.
Und hattest du jemals einen Punkt, wo du aufhören wolltest? Beziehungsweise, was hält dich davon ab, aufzuhören? Ist es der Stress unter anderem?
Nein, warum sollte ich aufhören? Wir haben gerade erst angefangen. Wir haben so viel zu tun und man sagt ja immer, ne, sage ich ja auch, die Welt, das sind große strukturelle Probleme, die wir lösen müssen und dann müssen wir irgendwie als Individuum überlegen, was können wir auf individueller Ebene machen. Ja. Und dann denke ich manchmal, naja, von wem erwarten wir denn, dass diese strukturellen Probleme gelöst werden?
Mhm.
Von Individuen.
Mhm.
Das ist ja, also wir sind ja sozusagen alle Teil von großen Systemen und irgendwer wird losziehen müssen und diese Dinge bewältigen.
Mhm.
Und wir haben ja die Lösung auch und wir haben die guten Antworten. Und wir haben eigentlich, was wir brauchen, um die Dinge zum Besseren zu wenden. Und dann denke ich, wer wäre ich, dann wegzugucken?
Ja.
Ja. Und ich, wie gesagt, ich glaube, also am Ende des Tages, wir sind auch immer noch in einem großen ökologischen Missstand, der so gefährlich ist, dass ich mich schon frage, wie werden wir in ein paar Jahren oder meinetwegen in 10 Jahren auf diese Zeit zurückgucken? Und wir werden uns schon fragen, was haben wir eigentlich gemacht? Und wo haben wir uns eingesetzt? Im Kleinen und im Großen, da, wo wir es auch können. Sind wir mal aus unserer Komfortzone raus? Haben wir mal diese Sache gemacht, die wir uns eigentlich nicht getraut haben? Haben wir mal die Sache gemacht, von der wir eigentlich wussten, sie ist richtig, aber wir hatten irgendwie nie Bock oder Zeit? Wir werden uns das alle so sehr fragen. Und ich möchte nicht Bedauern auf meine Gegenwart zurückblicken.
Was würdest du sagen, war der stressigste Moment in den letzten Jahren? Kannst du das überhaupt pinpointen?
Boah, also die letzten Jahre waren ja ein Stressklops.
Ja, voll.
Und das heißt, das war einfach Stress an Stress an Stress an Stress. Und alles so ist, da ist ja immer, jeden Tag ist die Welt über uns zusammengebrochen. Und alles war in Flammen, ist ja auch noch immer in Flammen. Ich glaube, ich glaube, ich kann da nicht so richtig einen Punkt benennen. Ich glaube, in meinem Privatleben gibt es so einen Moment, als mein Vater hat eine Krebsdiagnose bekommen. Das ist aber schon 8 Jahre her. Und das war natürlich für sozusagen aus so einer privaten Perspektive heraus, ne? Du bist irgendwie, hast gerade dein Abi gemacht und auf einmal kommt jemand und sagt, herzlich willkommen, ihr habt hier eine Diagnose und vielleicht lebt der Mann noch ein halbes Jahr.
Scheiße.
Das natürlich, ich glaube, das, ne?
Ja.
Löst, also das ist natürlich ein Stress, den ich überhaupt nicht vergleichen kann mit einem Art aktivistischen oder beruflichen Stress, ja, den ich jetzt habe. Aber ansonsten, glaube ich, würde ich nur feststellen für mich, dass ich tendenziell sozusagen, dass ich nicht so ein Issue habe mit Stress mittlerweile.
Du bist resilient geworden.
Ja, also zumindest probiere ich das. Oder anders, ich möchte das machen, was ich jetzt mache, noch für ganz lange. Und ich weiß auch, dass viele Menschen darauf gucken, was ich mache, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Und dass ich auch in der Art und Weise, wie ich auf mich selbst achte, sind wir alle so ein bisschen Vorbild. Sind wir übrigens ja auch Vorbild, wenn wir nicht bekannt sind, weil wir sind ja Vorbilder für unsere Freunde und Familien. Und wie gesagt, das kann mir ja niemand abnehmen, dass ich mich in mir und in der Welt irgendwie sagen, ja, achtsam bewege. Das muss dann ich machen und deswegen mache ich das.
Ich glaube, das ist jetzt eine sehr schöne Überleitung, um auch über Resilienz zu sprechen. Und ich habe auch nochmal, um das Wort zu erklären, eine Definition von einer Ärztin, von Angela Kunzler hier, was ich gerne vorlesen würde. Aktuell wird Resilienz als dynamischer und lebenslanger Prozess verstanden, der im Wechselspiel zwischen Person und Umwelt erfolgt und über verschiedene Lebensbereiche und Phasen variiert. Was bedeutet Resilienz für dich?
Ja, ich glaube, das ist schon ein guter Aufschlag. Ich glaube, Leute verwechseln oft so Resilienz mit einem guten Leben. Resilienz heißt ja nicht, dass alles gut läuft und dass du nicht auch mal am Boden bist. Aber ne, rein körperlich wird das dann heißen, wie gut kommst du wieder hoch? Und wie sicher fühlst du dich dabei? Und wie viel Angst hast du vielleicht auch davor hinzufallen, weil du dann eben nicht weißt, du kommst wieder hoch?
Ja.
Und das ist genau das auch, was es für mich so im Leben heißt, zu wissen, ich werde persönlich, aber auch in der Bewegung oder politisch oder sonst wie, aber auch privat, was auch immer, immer ja sagen, ununterbrochen passieren Dinge, die nicht vorhersehbar sind und die ich nicht eingeplant habe und die ich nicht richtig wollte wahrscheinlich. Und die Frage ist, wie viel Angst muss ich davor haben, dass das passiert, dass das eintritt? Und wie sicher kann ich mir sein, dass ich trotzdem irgendwie wieder in einen Zustand komme, in dem ich okay bin? Und wie lange brauche ich dafür, um dann wieder dahin zu kommen?
Ja.
Und ne, muss ich, wenn ich irgendwas ganz gravierend Schlimmes passiert, muss ich dann 4 Wochen sozusagen mich krankschreiben lassen und irgendwie probieren, durchs Leben zu kommen und zu atmen? Oder weiß ich, oh, da muss ich jetzt aber mal, ne, da treffe ich jetzt mal irgendwie meine Freundin und wir gehen in den Wald und ich reflektiere darüber und dann weiß ich aber auch, ich bin Montag wieder am Start für was auch immer ich machen möchte. Das ist das. Und dazu kommt aber noch, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für mich als Resilienz auch, die Frage, in welchen Strukturen leben wir. Also Resilienz ist für mich nicht etwas, was wir nur mit uns selbst ausmachen, weil Widerstandsfähigkeit braucht auch eine Gesellschaft. Was macht eine Gesellschaft, wenn es, keine Ahnung, wenn ein Rechtsruck passiert, wie wir das gerade erleben, wenn auf einmal Hass und Hetze wieder auf der Straße da ist und wir merken, oh Gott, es geht richtig, irgendwie, es fühlt sich nach so einer Bergabbewegung an. Wo sind unsere gesellschaftlichen Kräfte zu sagen, okay, man stellt sich dagegen, man wehrt sich, man kommt zusammen wieder auf die Füße. Resilienz gibt es dann, und das ist der andere große Teil natürlich auch in natürlichen Systemen. Also auch Resilienz ist in der Ökologie ein ganz wichtiger Begriff.
Ja.
Also ein Feuer kommt und trifft einen Wald. Wie lange braucht dieser Wald, um wieder sozusagen wieder richtig zu leben oder wieder zu wachsen? Wie sehr trifft ein zu heißer Sommer oder ein zu kalter Winter, ein was auch immer, ein Feld oder ein Ökosystem? Wie anfällig ist das dafür, dadurch dann irgendwie ganz auseinanderzukippen? Oder nicht?
Ja.
Und das heißt, ich glaube, aus diesen 3 Sachen zusammen.
Total schön. Ich habe natürlich auch im Voraus darüber nachgedacht, was Resilienz für mich bedeutet. Und ich habe gemerkt, mein Gehirn funktioniert einfach besonders anders, vielleicht auch bei vielen anderen Menschen, weil ich immer so Bilder vor mir sehe. Auch während du Dinge erzählst, sehe ich Bilder vor mir. Und für mich war Resilienz irgendwie ein Baum, der wächst, der in einem starken Wind steht. Und während er diesen Wind aushalten muss, wächst er einfach stärker als ein Baum, der nicht im Wind steht.
Und ich finde, das Interessante bei diesem Bild, was du gerade zeichnest, ist natürlich, das Wachsen zu üben, auch wenn man im Wind steht. Das muss man machen, wenn der Wind gerade nicht da ist. Also das ist ja ein bisschen das Gemeine mit Resilienz. Wenn es hart auf hart kommt, dann in dem Augenblick wirst du nicht feststellen, oh super, jetzt lasse ich mir mal ein bisschen Resilienz angedeihen und dann wird das alles wieder. Resilienz entsteht ja dort, wo wir überhaupt erst einen Raum haben, uns auszuprobieren, uns sozusagen gesund zu sein, ob wir das individuell sehen, ob wir das in der Ökologie sehen, ob wir es in der Gesellschaft sehen. Und das heißt, Resilienz in dem Sinne, würde ich denken, ist auch immer ein Investment in eine Zukunft. Es ist das Versprechen an ein zukünftiges Ich.
Mhm.
Ich bin da für dich. Ich kümmere mich um dich. Und das gilt ja auch für eine Gesellschaft. Also so ganz banales Beispiel. Europawahlen stehen an. Und es könnte ein riesengroßer Rechtsruck sein. Und zu sagen, jetzt stehe ich auf und ich wehre mich gegen diesen Rechtsruck. Ich gehe wählen, ich bringe alle meine Freunde mit. Das ist auch ein Investment an das zukünftige Europa, was eine Widerstandskraft brauchen wird, was eine demokratische Integrität brauchen wird. Also selbst da kann man das ja sehen, dass dort, das heißt nicht, ich gehe wählen, dann wird alles gut. Oder dann haben wir irgendwie das perfekte Parlament und keine Probleme mehr. Nein, aber wir stärken unsere Kraft, uns zu wehren und wieder aufzustehen.
Und eine gewisse Zuversicht ist dafür wahrscheinlich auch wichtig, dass man daran glaubt, dass etwas gut werden kann.
Ja, und das ist ein es war auch, ich habe auch noch mal mehr über Resilienz nachgelesen vor diesem Podcast. Und das war für mich so ein ganz, war irgendwie eine so schöne Erkenntnis, dass man in der Forschung ja schon auch so Resilienzfaktoren ausmachen kann. Und einer von diesen Resilienzfaktoren ist so eine Art Optimismus oder Lebensfreude oder so.
Mhm.
Und ich war so berührt, weil ich sozusagen, ich bin ein fröhlicher Mensch. Und ich wurde oft so irritiert gefragt, so, wo kommt denn diese Fröhlichkeit her oder woher nimmst du denn Optimismus? Und das war ganz toll für mich zu lösen, so, es kann auch sein, dass man einfach als fröhlicher Mensch, dass man es einfach hat. Und dann muss man sich nicht irgendwas aus dem sozusagen Finger saugen, woher das jetzt ausgerechnet kommt.
Und das ist viel genetisch tatsächlich.
Genau, und das Schöne ist ja aber auch, und da ist, finde ich, die ganze Achtsamkeitslehre ein ganz schönes oder auch so ein hoffnungsvoller Ort, wie man über die Welt nachdenkt und wie man über Herausforderungen nachdenkt und wie man über sich selbst nachdenkt. All das, sagen, das Denken können wir ja auch üben. Und ich glaube, die meisten Menschen kennen das, dass man so die Gedankengänge hat, die sagen, von denen man einfach weiß, die sind bescheuert. Das ist einfach, das ist toxischer Quatsch. Und da denke ich mich in Sachen rein, die sind nur dumm. Und da oft sind das ja nicht Sachen, die jetzt passieren, sondern das sind Sachen, die gestern waren oder die morgen sein könnten. Auch sehr unwahrscheinlich sein könnten.
Mhm.
Und da hängt man sich dann fest. Und sich dem bewusst zu werden und zu sagen, oh, das ist aber hier ein Gedankengang, den kenne ich. Der kommt immer wieder. Und so, das ist natürlich schon, ich meine, das psychotherapeutische Feld dahinter ist gigantisch, aber natürlich diese Sachen kann man auch üben.
Ja.
Und auch sowas wie so eine Art, weiß ich nicht, so eine Art Lebensfreude, auch das kann man ja so nähren. Also, das zu pflegen, wie man irgendwie eine kleine Pflanze eben pflegen würde. Das geht schon auch, dass das eben dann in einem mehr Raum einnimmt als vielleicht die Anxiety-Pflanze. Hältst du dich denn für einen resilienten Menschen?
Ja, finde ich schon.
Cool. Und woher ziehst du deine Resilienz? Oder wie funktioniert deine Resilienz?
Also während du auch gerade schon über diese eine Stimme in dir gesprochen hast, die manchmal total unrationale Dinge von sich gibt oder auch toxische Dinge von sich gibt, ist mir auch nochmal bewusst geworden, ich glaube, ich werde immer resilienter durch meine Achtsamkeit. Ich journal total viel, ich meditiere auch viel und beobachte einfach meine innere Stimme. Und so kann ich heilsamer mit mir umgehen, durch eine Art von Selbstreflexion. Aber ich habe auch so Aktivitäten, die meinen Körper auch resilienter machen, wie zum Beispiel Workouts, HIIT-Workouts, also High-Intensity-Intervall-Training oder auch Eisbaden, was total banal klingt, aber du kommst da auch an irgendeine Art von Grenze, dass du merkst, okay, das kann ich auch noch aushalten und das nächste Mal wirst du einfach widerstandsfähiger, wenn du es wieder machst. Oder auch, ich weiß nicht, viele Menschen machen ja auch Intervallfasten, das ist alles so, man bringt sich selbst an eine Art Grenze und man merkt, es geht noch weiter hoch.
Ja.
Und ich glaube, das steigert auch die Resilienz.
Ja.
Definitiv.
Ich glaube, hast du das auch? Ich finde, was total hilft, so in so einem ganz körperlichen Sinne, ist so, sich bewusst zu werden, wenn man gerade über sich hinausgeht.
Mhm.
Also ich zum Beispiel habe im Kopf, ich bin vor, also vor ewigen Zeiten, vor 15 Jahren oder sowas, bin ich so eine Skitour gelaufen und so in österreichischen Alpen und man läuft da ja stundenlang hoch. Und ich habe das so ganz physisch vor Augen. Ich dachte, jeden Schritt, es war so mit österreichischen Friends und so wahnsinnig begabten, viel älteren Leuten, ich war total klein. Und es war, und wir sind da gelaufen und ich dachte, ich sterbe. Ich habe auch dann Wahnsinn, ich habe Höhenangst gehabt und ich hatte Angst vor Lawinen. Und man wusste auch, man musste irgendwie schnell laufen, damit man da hochkommt und so. Und ich bin da hin und alles an mir war so ein Schmerz. Und dann kamen wir auf diese Kuppe und wir standen da und ich dachte so, ich muss gleich heulen erstmal. Und dann meinte so ein Typ neben mir, zeigt auf sagen einen Gipfel weiter, sagt, da Luisa, und da laufen wir heute noch hin. Und ich dachte, und wir sind da hoch. Und das ist so lange her mittlerweile. Und ich bin, als wir oben ankamen, ich bin komplett zusammengebrochen. Es war ganz schrecklich. Da hat man mir so einen Schnaps angeboten. So, Luisa, komm wieder auf die Beine oder so. Und es war auch keine richtig schöne Abfahrt. Das ist mir dann auch gefallen. Ich war alles fertig so. Aber bis heute denke ich an diesen Moment zurück, wenn ich so rein körperlich, aber auch geistig irgendwo an so Momente komme, wenn ich denke, oh mein Gott, I can't.
Ja.
Und ich denke so, die kleine Luisa von damals, die hat das geschafft. Dann kann ich das jetzt auch machen. Weil ich glaube, das ist ja dieses Ding, ne, was Glück merken, wenn es schön wird, was ist vielleicht sozusagen, ne, sozusagen die innere Kraft, merken, wenn es hart wird.
Ja.
Und dann nicht vergessen, dass man das irgendwie hingekriegt hat.
Voll. Total schön. Also irgendwo seine Grenzen zu sehen, zu spüren, sie auch zu beachten, aber zu merken, es geht noch weiter und ja.
Aber auch dann würde ich immer wieder denken, ja, das ist alles perfekt, aber dann, Leute, wir leben in Systemen, die Menschen krank machen. Und wir können jedes Wochenende zu einem Stress- oder Resilienz-Workshop fahren, wenn aber weiterhin erwartet wird, dass Leute eigentlich inklusive Care-Arbeit 80 Stunden die Woche arbeiten. Und wenn weiterhin die Luft die Leute krank macht und der Stress die Leute krank macht und das Klima um uns herum stirbt und sozusagen all diese Sachen, dann glaube ich so, dann ist da auch nur so viel, was sozusagen was Meditation leisten kann, wenn wir das nicht übersetzen in auch ein Bewusstsein darüber, dass es auch eine kollektive Resilienz gibt, die wir so dringend brauchen.
Mhm. Das stimmt.
Werbung.
Ich liebe Online-Dating, denn ganz ehrlich, wie oft begegnet man Menschen auf den Straßen, bei denen man einfach mal so schnell daher sagt, hey, lass mal ein Date haben, denn irgendwie hat man sich schon fast daran gewöhnt, dass es leichter ist, online jemanden kennenzulernen, bei dem man weiß, man ist auf einer Wellenlänge. Aber I get it, Online-Dating ist anstrengend. Die ganzen Hays am Anfang und Menschen, die was anderes sagen, was sie wirklich wollen, die Versprechen, die eigentlich gar nicht eingehalten werden. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass sich was ändert. Und Bumble hat zugehört, deswegen gibt es ganz viele neue Verbesserungen, neue Features und damit auch neue Chancen. Um den Stein schneller ins Rollen zu bringen, gibt es jetzt ein neues Feature bei Bumble und zwar die Opening Moves. Wer kennt es nicht? Man hat ein Match mit einer wunderschönen Person, aber weiß nicht, was man schreiben soll. Vor allem, wenn man an dem Tag unterwegs ist, viel arbeitet, einfach Stress hat, dann habe ich keine Kapazitäten noch zu überlegen, was schreibe ich dieser Person. Und bevor ich dieses Match verliere, würde ich jetzt die Opening Moves nutzen. Denn es gibt jetzt vorgefertigte Fragen von Bumble oder auch etwas, was du vorher schon in einer freien Minute schreiben konntest. Und das wird automatisch an deine Matches verschickt. Du kannst natürlich auch nach wie vor, wenn du möchtest, individuell eine Nachricht in dem Moment schreiben. Einige Freundinnen sind so schlagfertig. Sie haben immer eine Idee, was sie einem Profil bei einem Match schreiben können. Ich nicht. Ich nutze auf jeden Fall die Opening Moves. Abgesehen davon gibt es auch Features, die uns helfen, Menschen zu finden, die wirklich zu einem passen. Also so neue Kompatibilitätsfeatures, um Interessen im Profil hervorzuheben und bei potenziellen Matches schneller die Dating-Intentionen zu sehen. Und es gibt eine verbesserte Sicherheit. Bei Bumble ist die Sicherheit eh schon an allerhöchster Stelle und sie arbeiten immer wieder an neuen Features, um mehr Sicherheit und Gewissheit zu geben, dass das Gegenüber echt und verifiziert ist. Außerdem haben wir immer mehr Kontrolle, welche Infos und Daten wir teilen. Falls ihr jetzt Interesse bekommen habt und Bumble mal ausprobieren wollt, findet ihr alle Infos dazu in den Shownotes. Ganz viel Spaß beim Daten und ganz viel Glück bei allem, was ihr erfahren wollt.
Werbung Ende.
Seit Studien der US-Psychologin Amy Werner aus den 70ern wurde vielfach bestätigt, eine verlässliche Bezugsperson in der Kindheit und ein tragfähiges soziales Netz im späteren Leben sind zentrale Faktoren für psychische Widerstandsfähigkeit. Wer macht dich widerstandsfähig?
Naja, also ich hatte es super gut als Kind, also in Sachen Beziehung. Ich habe tolle Geschwister und Eltern, das war alles war schön. Und das sagen minus mein Vater leider, sind die aber auch alle noch da. Und genau, und meine Großmutter und all diese Leute, das ist ganz toll. Und ich habe auch heute, ich habe wahnsinnig tolle Freundschaften. Mhm. Und ich mache auch Freunde noch immer. Und das macht mein Leben ganz reich. Und das macht mich wirklich auch sehr gefühlt viel resilienter für das, was dann draußen in der Welt passiert. Weil ich weiß, meinen Freunden ist es egal, wie ich in irgendeiner Talkshow geredet habe oder was jetzt meine Rede ausgelöst hat, wie wir in der Bewegung gerade was machen, wie viele Leute auf der Straße waren. Das ist dann egal, weil dann geht's ja sozusagen, dann sind wir einfach nur wir. Und wir müssen nicht irgendwas geleistet haben, um da diese Daseinsberechtigung in diesen Freundschaften zu haben. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn man viel Öffentlichkeit hat, gerade aber auch wenn man viel Druck hat, also oder viel Erwartung sich an einrichten, es ist so wichtig, diese Orte zu haben. Und es gibt ja diese Geschichte von diesem Lone Wolf, diese Leute, die viel erreichen. Und der Preis dafür ist halt, dass du irgendwie deinen Körper irgendwann nicht mehr spürst und dass du eigentlich so ein bisschen Stück für Stück deine Freunde verlierst, weil du hast einfach keine Zeit dafür und du bist die ganze Zeit so busy und du musst die ganze Zeit um die Welt und alles das machen. Und ich würde denken, das ist eine ganz schön toxische und vielleicht auch patriarchale Erzählung davon, was scheinbar irgendwie Erfolg oder Karriere sein kann und was irgendwie der sozusagen der zwangsläufige Preis dafür ist.
Hm.
Und so, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Und dann glaube ich, liegt es vielleicht auch an uns, nochmal neu zu erzählen, wie funktioniert das irgendwie, in der Welt zu stehen und Sachen voranzutreiben und sozusagen für die Sachen einzustehen, für die man brennt und die Sachen zu machen, die irgendwie gerade gefragt sind von der Zeit. Und gleichzeitig nicht zu vergessen, dass die Bedingungen, damit wir überhaupt das leisten können und dabei irgendwie intakt bleiben als Menschen, ist, dass wir uns umgeben mit Menschen und Beziehungen pflegen.
Also ja, ich glaube auch Freundinnen machen mich resilienter.
Was macht eine Freundschaft für dich resilient?
Mir fällt es super schwer, einen Konflikt zu haben. Aber wenn man es runterbricht, sind die Konflikte und die schweren Zeiten im Leben das, was eine Beziehung auch resilient macht, finde ich. Und auch eine gewisse Zeit. Mhm. Erlebnisse. Ja, ich würde sagen, das macht eine Beziehung resilient. Was ist es für dich?
Ja, auch dazu wissen, ich glaube, es hat, eine Beziehung muss nicht immer gut laufen, also eine Freundschaft oder sowas, aber eine Belastbarkeit antizipieren zu können, zu wissen, ne, dieses ganz banale, 3 Uhr nachts, wen rufe ich an, Ding.
Ja, meine Freundin kann das gerade aushalten. Unsere Freundinnenschaft kann das gerade aushalten.
Ja, voll. Und ich muss danach nicht irgendwas Komisches erklären.
Ja.
Was ja übrigens auch, um nochmal das Klima in den Raum reinzubringen, voll das Ding ist, ne? Wenn wir sozusagen je schwächer, also vielleicht kann man sich es auch so ganz gut vorstellen, je schlechter es den ökologischen Systemen geht und so schlechter es dem Klima geht, desto weniger belastbar ist es. Das heißt,
ja.
Ne, wenn dann das sagen, wir kommen schon an dem Punkt, an dem klar ist, dieser Bounce-Effekt zurück, der wird immer schwächer. Also man hat das ja zum Beispiel gesehen mit Corona. Da hat dann auf einmal die Natur, ne, die hat richtig zurückgebounced. Genau, die hat sich erholt und das ging. Weil diese Natur hat auch eine Widerstandskraft, die da ist.
Ja.
So, aber je weiter wir diese ökologischen Systeme belasten, desto schwächer wird es. Das heißt, selbst wenn wir irgendwann aufhören würden mit Emissionen, mit fossilen Energien, wird sich dann viel nicht mehr erholen. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil das ist ja eigentlich die ganze Rechnung, die wir hier aufmachen, dass sich das, was heute schon so sehr leidet, dann im besten Fall rehabilitiert. Und das heißt auch deswegen so ein bisschen, ne, betrifft uns als Person, aber es betrifft auch irgendwie die Welt, zu gucken, ne, sozusagen so weiterzumachen, bis irgendwann die Zündschnur reißt.
Ja.
Das ist dann Burnout für dich oder sozusagen das sehr ökologische Burnout in der Welt, was letztendlich ist. Dann ist es too much. Das heißt, diesen Punkt zu finden, wo man sagt, okay, Moment, jetzt muss aber hier mal irgendwie, jetzt müssen wir ja mal intervenieren, weil jetzt müssen wir uns ausruhen persönlich, jetzt müssen wir Stress abbauen, jetzt müssen wir wieder zu uns selbst kommen. Das braucht es ganz privat für uns als Menschen, aber übersetzt, letztendlich ist genau das, was wir mit der Welt machen müssen. Und genau deswegen ist es so schwierig, wenn Leute sagen, naja, wenn es mit der Klimakatastrophe richtig schlimm ist, dann machen wir was. Nein, wenn es mit der Klimakatastrophe richtig schlimm ist, dann ist es zu spät. Und das heißt, letztendlich haben wir schon alles, was wir brauchen, im Verständnis über unser Selbst und so über unsere Psyche, über Freundschaften, über Resilienz, über Stärke und Kraft. Das alles haben wir schon für uns. Wir könnten es eigentlich so gut auf die Welt anwenden da draußen, die genauso tickt.
Sehr eye-opening. Danke. Und ich finde das schön, dass du immer wieder den Bezug zu der Umwelt auch findest. Und weil das.
Ja, ich würde sagen, it's my job.
Stumpfst du manchmal ab gegenüber all dem Hass, den du erfahren musst?
Also ich glaube, jeder Mensch, der Kommentare unter meinen, was auch immer, Tweets liest, sieht, was sozusagen, dass es schon einfach auch real ist, dass das sehr viel ist. Und ich glaube, mir kommt zugute, dass der allermeiste, wirklich jetzt nicht Kritik, sondern Hass, der sich an mich richtet und diese Schmähung und Hetze und all diese Sachen, richten sich ja nicht gegen das, was ich sage oder wofür ich stehe, sondern die richten sich gegen meine Person oder mein Auftreten oder meine Existenz oder was auch immer. Und ich habe ja das, sozusagen, ich mache das, was ich mache, der Sache wegen. Ich mache das, weil wir in einer fucking Klimakrise sind und Leute müssen was tun und wir müssen drüber sprechen und wir müssen darauf aufmerksam machen. Und ich erwarte von niemandem, dass die Person mich dafür dann irgendwie, dass jemand mich draußen jetzt mag. Ich mache das nicht, um irgendwie gemocht zu werden, sondern ich mache, weil ich es für richtig halte, dass Leute irgendwas tun. Und um Gottes Willen, ich will nicht die Einzige sein, deswegen sind wir ja so viele. Das heißt aber, wenn jetzt Leute kommen und sagen, oh, aber wie siehst du denn aus? Und wie wagst du es, dich so hinzustellen? Dann denke ich so, that's an interesting point, Udo. Aber so, that's not why I'm here. Also so, ich kann mich ja immer sozusagen, ich kann mich immer durch die Klimakrise stellen und sagen, Leute, ich bin hier nur wegen den Emissionen. Ist mir egal, ob ihr mögt, was ich jetzt sage oder tue oder so. Das ist das eine. Und das andere ist mit dem Hass. Dieser ganze Hass lässt mich sehr viel über die Strukturen nachdenken, in denen ich arbeite. Weil ich eben weiß, das ist ja nicht jetzt ganz privat an mich gerichtet, sondern ich bin eine Projektionsfläche und ich bin irgendwie, werde als Ventil genutzt. Muss ich jetzt gar nicht, glaube ich, so viel Zeit damit verbringen, mich selbst jetzt zu befragen, um Gottes Willen, was hat jetzt irgendwie Eberhard nachmittags um 4 auf Facebook für ein Problem bei mir entdeckt, sondern vielmehr denke ich, okay, krass, was heißt denn das eigentlich, wenn eine Zivilgesellschaft, die ich ja auch ein bisschen mit repräsentiere, so bedroht wird? Was heißt das, wenn ich Sicherheitsmaßnahmen treffen muss zu jeder Demo, der ich gehe? Was heißt das, wenn ich keine Briefe zu mir nach Hause bekomme? Diese ganzen Geschichten. Also ich denke dann viel darüber nach, okay, Moment, irgendwas läuft falsch in der Demokratie, wenn Leute, die sich einfach einsetzen, ob man das jetzt 100% gut findet oder nicht, sich ernsthaft fragen müssen, komme ich mit diesem Bedrohungslevel klar? So, das ist dann ja kein Privatproblem von mir, sondern das ist ein Demokratieproblem. Das ist ein crazy Missstand, dass das Internet nicht mehr ein sicherer Ort ist, dass Leute sich sonst was anhören müssen, was eigentlich strafrechtlich überhaupt nicht klar gehen kann, dass wir es verpassen, Plattformen sicher zu machen, vernünftig zu moderieren. Das ist ja etwas, was sozusagen weit über das hinausgeht, was Eberhard irgendwie an meinen Haaren scheiße findet. Und jemand, der so degradierend über dich, über mich, über andere schreibt, wie geht der zurück in seine Beziehung?
Ja.
Und denkt oder spricht mit seiner eigenen Freundin oder sowas. Das hat natürlich was miteinander zu tun, was man sagen, was lassen wir zu und was normalisieren wir und was kultivieren wir auch als ein Miteinander.
Hast du die Hoffnung, dass sich das irgendwann verändert?
Klar, weil die Verhältnisse sind ja immer veränderbar und alles, die ganzen Strukturen, in denen wir leben, sind ja, also jenseits vom Klima, jenseits von der Ökologie ist das ja alles menschengemacht. Das heißt, Menschen können es natürlich auch verändern. Und wir haben das schon immer gesehen, dass es Phasen gibt, in denen sagen Hass und Hetze normaler wird und es gab immer wieder Phasen, wo man sich stärker darin gewehrt hat und es sozusagen kultiviert hat, widerständig damit umzugehen und andere Standards zu setzen.
Ich komme immer mit so blöden Vergleichen, aber ich glaube, mein Gehirn funktioniert anders. Aber ich glaube, es ist wichtig, Grenzen zu setzen und auch schon bei kleinen Angelegenheiten. Ich vergleiche das jetzt mal mit so einem Newsletter, den man immer und immer wieder bekommt, okay? Es verlangt eigentlich nur eine Sekunde, um diesen Newsletter dann immer wieder zu löschen. Und deswegen tendieren wir immer dazu, den zu löschen und uns nicht abzumelden, weil das dauert etwas länger und erfordert auch etwas mehr Energie. Aber wenn wir einmal die Energie investieren und auch die Zeit investieren, um uns richtig vom Newsletter abzumelden, dann kommt er halt nicht nochmal. Und runtergebrochen wirst du weniger Zeit und Energie da rein investieren.
Okay. Genau das.
Weißt du? Also hat das gerade Sinn ergeben?
Ja, das ist okay. Ja auch sozusagen die Zugabe oder die Hinwendung, die man dann zeigt für sein zukünftiges Ich.
Ja.
Und genauso funktioniert das ja auch in der Gesellschaft. Dass ja. man ne, das, was wir heute tun, damit es morgen ein bisschen besser sein kann, ist auch unser Ja-Sagen für eine Gesellschaft von morgen.
Ja, und ich glaube, das, was ich gerade versucht habe zu sagen, desto früher, desto besser.
Ja.
Desto früher wir anfangen aufzustehen, unsere Grenzen aufzustellen und zu sagen, hey, so geht das nicht mehr weiter, desto besser wird es uns in Zukunft gehen und desto weniger Energie werden wir verschwenden.
Voll, und alle kennen das Moment, wenn man eine Klitzekleinigkeit, ich meine, das ist sozusagen offensichtlich schräg, weil es sind große Probleme, aber man kennt das ja, ne? Eine Sache, die man ewig lang vor sich herschiebt und dann macht man sie und denkt so, ich möchte meine Zeit zurück, die ich damit verbracht habe, zu prokrastinieren.
Ja.
So, wow. So. Ja. Auf wie vielen Listen habe ich dieselbe Sache schon hingeschrieben, die ich machen muss? Und mir fallen auch ad hoc jetzt 5 Sachen ein, die ich auf so einer Liste stehen habe. Und man weiß so, setz dich einmal hin, get it done. So.
Was hast du denn für Rituale, die dich bei dir behalten? Also du hast schon das Meditieren angesprochen.
Auf jeden Fall. Also viel Meditation.
Weil du da deine innere Stimme hörst oder weil du da runterkommen kannst?
Nee, Meditation ist ja letztendlich sozusagen das sich zurückbringen in den gegenwärtigen Augenblick.
Ja.
Und wenn man viel damit, zwangsläufig ist man ja viel damit beschäftigt mit dem, was war und das, was kommen könnte. Und dann vergisst man, dass ja das Leben nichts anderes ist als eine Ansammlung von Momenten und von Augenblicken. Aber wenn wir jeden Augenblick eigentlich mit einem anderen Augenblick beschäftigt werden, wo ist denn dann das Leben hin? Ne? Das ja. funktioniert ja nicht. Dann, ja. glaube ich, ist es schwer, so glücklich durch den Takt zu gehen, irgendwie langfristig. Das heißt, genau, und das Meditieren, sei es jetzt, also das kann hinsetzen, 20 Minuten um und atmen. Meditation kann ja aber auch heißen, da ist eine rote Ampel und ich gucke nicht aufs Handy und ich gucke nicht, wann kann ich rübergehen, sondern diese rote Ampel sind 3 richtig gute Atemzüge und die werden mir gerade geschenkt und die mache ich jetzt mal. Also, als hätte ich nichts anderes zu tun in der Welt.
Ja.
Diese rote Ampel lang. Das ist ja auch Meditationspraxis, die man sich einfach, ne, im Alltag oder
the power of now.
Ja, oder beim Zähneputzen in den Spiegel gucken und sich neugierig angucken, nicht aufs Handy gucken, nicht nebenbei, was auch immer, die Geschirrspülmaschine einräumen, sondern sich einfach mal angucken und atmen und gucken, was man da so sieht.
Ja, stimmt.
So solche Sachen, das, genau, ich glaube, das ist
Achtsamkeit.
Ja, genau. Gibt natürlich noch 1000 andere Sachen, aber ich glaube, das ist das Wesentlichste.
Glaubst du, deine Arbeit ist die vielen Entbehrungen wert?
Ja.
Ja.
Und deine?
Ich habe jetzt nicht mit einer Gegenfrage gerechnet. Ich habe ja so viele Teile in meiner Arbeit. Also das, ja, G-Spot auf jeden Fall. Wenn es jetzt so ums Modeln geht, nein.
Nicht?
Nein. Ich will das jetzt gar nicht viel zu negativ darstellen, weil ich liebe auch meinen Job und es macht mir auch super viel Spaß und ich ziehe so viel Energie davon, aber ich weiß, dass es nicht lebenslänglich ist und ich weiß, dass ich irgendwann mal nicht mehr kann, weil okay. es ist immer so ein Druck damit verbunden, wie schlank bin ich, wie durchtrainiert bin ich, wie frisch sehe ich aus, sieht man mir an, dass ich jetzt nicht geschlafen habe, sieht man mir an, dass ich geweint habe, es ist alles sehr auf das Aussehen reduziert und nicht auf meinen Kern und ich weiß, dass ich das nicht lange mitmachen kann, aber es gibt halt diesen großen Teil in mir, der sich erhofft, dass wenn ich da Erfolg erlebe, bin ich glücklich. Und da komme ich auch nochmal auf unser Gespräch ganz am Anfang zurück. Wenn man dann dieses Ziel erreicht, sagen wir mal, ich laufe für Victoria's Secret, bin auf einem Vogue-Cover, wahrscheinlich gucke ich mir das an und bin so, ich dachte, das fühlt sich anders an, da drauf zu sein, weißt du? Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man es erreicht. Also wenn ich jetzt auf einem Vogue-Cover wäre und es wäre so, ja, Stefanie bricht das Tabu oder wir sprechen hier etwas, wir bewegen etwas auch in unserer Gesellschaft, helfen anderen Menschen, dann würde es sich anders anfühlen. Ich glaube, es kommt immer auf den Purpose an. Mhm. Was ist dein Purpose auf Deutsch?
Auf den weiteren Sinn. Und das ist ja übrigens eine große Sinnhaftigkeit, ist ja ein riesen Resilienzfaktor, ne?
Genau, die Sinnhaftigkeit zu sehen.
Kann ich noch fragen, die Tatsache, dass du sagst, du weißt, du willst das gar nicht für immer machen, sondern das ist alles endlich. Gibt dir das auch eine gewisse Freiheit, dass du weißt, du bist nicht so abhängig von einer bestimmten Industrie und wie sie funktioniert für dein persönliches berufliches Leben und für deine Zukunft? Oder ist das eher beängstigend, weil du denkst, ich bin hier und dort, aber nirgendwo richtig oder so?
Ich glaube, ich sehe das als Privileg, dass ich in unterschiedlichen Bereichen auch meine Energie investiere und in Anführungszeichen erfolgreich bin. Und wenn ich ehrlich mit mir bin, weiß ich auch, was das mit meinem Modelleben zu tun hat, also was ich da auch versuche zu erreichen, ist, dass ich, glaube ich, ziemlich ähnlich ticke wie du. Ich merke, dass da Dinge passieren, die unglaublich unfair sind und ich versuche, diesen Knoten auch zu lösen und dann darüber zu sprechen, darauf aufmerksam zu machen. Aber ich fühle mich oft nicht resilient und stark genug, um das dann auch in dem Bereich zu machen, sondern ich nehme mir das Problem und ziehe es in zum Beispiel diesen Raum und kann bei G-Spot eben auch darauf aufmerksam machen, darüber sprechen.
Ich finde, das ist ein ganz großes Missverständnis von Mut. Du hast es so gut beschrieben. Mut ist ja nicht irgendwie, ich mach was und wag was und irgendwie tu was ich nie gemacht habe. Mut ist ja oft eine Sache zu machen, von der man erst im Nachhinein weiß, wow, das hat mich eigentlich mehr gefordert, als ich es antizipiert habe, und dann es auszuhalten und nicht sozusagen, ne, und das dann sozusagen stehen zu lassen, nicht einzuknicken und es trotzdem wieder zu machen, obwohl es einem eigentlich zu viel genommen hat. Also, ne, was irgendwie so richtig Mut erfordert, ne, dann einmal laut zu werden oder auch selbst hier, ne, zu sagen, sich den Raum zu nehmen. Also ich baue mir jetzt den Raum, den ich brauche, um die Sachen zu besprechen, so ganz physisch. Das sozusagen allein ist noch nicht der Mut, sondern der Mut ist dann auch dazu zu stehen und, ne, und nächste Folge wiederzukommen und zu sagen, und jetzt reden wir weiter.
Das stimmt, danke. Und jetzt die allerletzte Frage: Was für Menschen braucht die Welt, um ein besserer Ort zu werden?
Menschen, die sich nicht einreden lassen, dass sie nichts tun könnten und dass sie zu klein sind, weil sie ja nur ein Mensch sind. Alle großen Probleme auf der Welt wurden von ganz vielen kleinen Menschen gemacht. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal waren sie böse und manchmal waren sie nicht böse. Und die für die großen Errungenschaften der Welt, für die Verbesserung von den kleinen und großen Verhältnissen, die Verbesserung ganz konkret bei sich vor der Tür. Und da draußen brauchen wir keine Superhelden, die kommen und uns retten, und keine magische Formel und keine Technologie, die es noch nicht gibt. Es geht darum, dass ganz viele ganz normale Menschen hingucken, die Augen aufmachen und denken, oh, vielleicht könnte ich einen Beitrag leisten, nur einen ganz kleinen oder einen ganz großen, was auch immer. Ich mache diesen einen Schritt und dann mache ich vielleicht noch einen. Und ich lasse mir nicht einreden, dass es alles nichts bringt, weil ich weiß, da draußen sind noch ganz viele andere ganz normale kleine Menschen, die auch was machen. Und genauso wie in der Weltgeschichte auf diese Art und Weise immer wieder ganz großartige Dinge erschaffen wurden, können wir auch jetzt die ganz großen Krisen der Welt bewältigen.
Danke, das war richtig schön. Voll poetisch, voll der schöne Schlusssatz. Danke, Luisa.
Thanks for having me.
Unsere G-Tipps. Okay, allerletzte Bitte an dich. Was würdest du gerne unseren ZuhörerInnen aus dieser Folge mitgeben? Vielleicht auch zum Thema Resilienz. Wie baut man Resilienz auf?
Was mir hilft in Sachen Resilienz, ist, Ruhe in mir zu finden und Kraft zu finden in Freundschaften. Und es hilft mir aber auch, mir bewusst zu machen, immer und immer wieder, wenn ich Stress habe und wenn ich mich nicht gut fühle und wenn ich denke, oh, da draußen, das stimmt ja alles nicht mehr und wieso, woher kommen die ganzen Krisen, dann hat das zu großer Wahrscheinlichkeit nichts nur damit zu tun, ob wir emotional stabil sind oder nicht, sondern hat es auch was damit zu tun, dass in der Welt einfach viel schief läuft.
Ja.
Und dass Teil einer Resilienzpraxis auch sein muss, eine Gesellschaft resilienter zu machen und den Krisen in die Augen zu gucken und dann zu überlegen, okay, wie wehren wir uns besser, wie werden wir stärker und liebevoller miteinander.
Hm. Wunderschön. Vielen, vielen Dank. Danke, Luisa Neubauer. Es war so wunderschön und so schön, schön ist das Wort, mit dir zu sprechen. Wirklich. Danke, danke, danke.
Danke für die Einladung. Und was ich natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchte, abonniert diesen Podcast und alles in der Welt, um noch mehr zu lernen.
Das ist so lieb von dir. Danke, Luisa. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ich hoffe, ihr konntet vieles von der Folge mitnehmen. Ich konnte so viel lernen und bin total inspiriert und gehe definitiv jetzt nochmal mit einer anderen Perspektive durchs Leben. Ich durfte sehr viel von dir lernen, Luisa. Dankeschön. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ihr könnt uns überall Instagram, TikTok, YouTube abonnieren. Lasst uns da gerne wissen, wie ihr die Folge findet und ob ihr noch weitere Wünsche habt an Themen und Gästen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye!
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Leon Waterkamp und Konstantin Lange. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hey Leute, ich bin Luisa Neubauer und ich komme gerade aus dem Admiralspalast. Da habe ich 2 volle Stunden lang mit Felix Lobrecht über die Europawahlen gesprochen und ganz schön viel anderen Kram. Wir haben sehr viel gelacht und die Aufzeichnung von dem ganzen Abend gibt es jetzt als Podcast Europa Spezial zu hören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
TBD, to be discussed. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.